Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 6. Folge von Handgemacht. Aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Das heutige Thema ist Strickgenuss. Ich muss aber dazu sagen, ich habe so viel noch nachzutragen von Dingen, die ich letztes und vorletztes Mal erzählt habe, dass das Hauptthema heute wahrscheinlich nicht so wahnsinnig groß zum Zug kommen wird. Außerdem werde ich heute davon absehen, eine halbstündige Rezension von irgendwas hier abzulassen. Ich habe das Gefühl, ich muss mich entschuldigen für letztes Mal. Das mit der Verena war ein bisschen zu ausführlich, sorry. Also, wir hatten Veranstaltungen. Mir hat sich irgendwie niemand angeschlossen beim virtuellen Spinnen-Workshop. War das vorletzte Woche oder so? Letzte Woche? Ich weiß schon gar nicht mehr. Letzte Woche. Heute ist der 4. November übrigens, für diejenigen, die das Ganze nicht direkt hören, wenn ich es einstelle. Und das war so gewesen, dass sich Leute auf Ravelry zusammengetan haben, um parallel zu dem in Wirklichkeit stattfindenden Spin-off Autumn Retreat einen virtuellen Spinnworkshop zu machen. Spin-off ist eine amerikanische Spinnzeitung. Die machen schon seit ewigen Zeiten einmal im Jahr im Herbst so einen Retreat eben, Workshop. Und dieses virtuelle Spinnen-Workshop-Treffen-Ding sollte der Form dieses tatsächlichen Workshops folgen. Wow, ja, okay. Also das war so gedacht, dass wir 3 Tage lang ein Thema so bisschen ausführlicher behandeln. Jeder konnte sich selber aussuchen, was er macht. Und danach nochmal 2 Tage oder waren es auch 3 einzelne Sachen kürzer. Bei mir war es so, dass ich mir vorgenommen hatte, für die erste Wochenhälfte einen Kammzug zu spinnen, den ich vor über einem Jahr gekauft hatte von Spinning Martha. Das war eine Sonderfärbung gewesen für das erste Reveler-Treffen im Backnang 2009. Wunderschön. Und ich dachte mir immer, ja, den spinne ich dann ganz, ganz dünn und mache daraus ein Tuch. Der Kammzug hat so einen Farbverlauf. Also der geht, an der einen Seite ist der gelb und dann gibt's einen Streifen rot und dann grün und blau. Und das wäre natürlich dann sehr schön, wenn ich den so spinnen könnte, dass der Farbverlauf erhalten bleibt. Also rein theoretisch wäre das natürlich total klasse, hinterher ein Tuch zu haben, das so einen ganz graduellen Übergang hat, von dem Gelb hin hinterher immer dunkler werdend. Das würde aber bedeuten, ich muss das Ding quasi an einem Stück spinnen und dann irgendwie so Ketten zwirnen oder sowas, weil vermutlich, wenn ich den versuche, in 2 gleiche Teile zu teilen und dann miteinander zu verzwirnen, die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich funktioniert, ist eher gering. Also war mein Ziel, ich nehme diesen Kammzug, ich schaue, dass ich den ganz, 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 ganz dünn spinne und dann eben Ketten zwirne. Das nennt man auch Navajo-Zwirnen übrigens. Und das bedeutet, dass man aus dem Garn, was man da gesponnen hat, wie so eine Häkelkette macht und die verzwirnt. Und das erhält halt den Farbverlauf sehr schön, weil man eben nicht mehrere verschiedene Fäden mit sich verzwirnt, sondern den einen selben mit sich. Ich weiß nicht, ob das klar wird, wenn man keine Ahnung hat, wie das ausschaut, aber naja, besser kann ich es jetzt nicht erklären. Das war also mein Ziel. Ich setze mich also ganz munter ans Rad mit dem allerkleinsten Wirtel, den ich da habe, und fange dann an zu spinnen. Stell dann nach ungefähr 10 Minuten fest, dass das nicht so dünn wird, wie ich will, außerdem alle Nase lang reißt, und habe dann gedacht, das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ich jetzt meinen super edlen Sonderfärbungskammzug da verschieße für meinen Test, und habe dann spontan gewechselt auf ungefärbtes Blueface Lester, was ich hier liegen hatte, dachte, dann probiere ich das mal damit. Bin dann letzten Endes auch dazu gekommen, dass ich dünner gesponnen habe denn je, muss aber sagen, jetzt so als Endresultat, ich habe den Workshop ja abgeschlossen, so dünn, wie ich es hätte haben wollen, war es dann immer noch nicht. Nach dem ersten Abend war ich super frustriert, also ich hatte insgesamt nur 1/2 Stunde oder so Zeit, mir ist ständig der Faden gerissen, es wurde nicht so dünn, wie ich wollte, ich war total genervt, dann habe ich überlegt, ob ich dann so ein wie heißt das, so Isolierzeug, Schaumdinger gibt's, die man um so Rohre drum packt. Und sowas haben wir noch irgendwo in der Garage. Und wenn man das auf seine Spule tut vom Spinnrad, dann wird die Mitte ja quasi dicker und deswegen zieht das Rad weniger stark ein, wenn es den Faden aufwickelt. Das ist so ein Trick, wenn man dünner spinnen möchte. Habe ich überlegt, ob ich da so ein Zeug suche, ob wir das noch haben, hin und her. Letzten Endes ging es dann ganz gut. Ich habe einfach die Bremse ganz, ganz locker gemacht, getreten wie eine Wilde und es ging. Den dritten Abend habe ich dann damit verbracht, diese, weiß nicht, wenigen Meter, die ich da gesponnen hatte, die beiden Abende vorher, versuchen, Ketten zu zwirnen. Ich war, wie gesagt, extrem glücklich, dass ich nicht meinen Sonderfärbungskammzug für diese Experimente genommen habe, denn auch da ist mir der Faden ganz, ganz oft gerissen. Es war also immer noch nicht genug Drall gewesen. Und ich bin jetzt zum Schluss gekommen, dass man zwar mit dem neuen Rad, was ich habe, ziemlich dünn spinnen kann, aber für die Lace-Stärke, die ich gerne hätte, möchte ich, glaube ich, investieren und mir einen anderen Flügel und andere Spulen zulegen. Ich glaube, dass das dann weniger zieht und dass das noch der entscheidende Unterschied sein könnte. Also mein Sonderfärbungstuchprojekt ist jetzt mal auf Eis gelegt, bis ich entweder zu Weihnachten oder so diesen Flügel beschenkt bekomme oder wieder mal Geld übrig habe. Gut, das war das erste Ding. Und das zweite, was ich dann machen wollte, waren so verschiedene technische Experimente. Und zwar habe ich in letzter Zeit relativ viele so Spinnvideos angeschaut. Von dem Rita Buchanan-Video hatte ich euch ja schon erzählt. Und das eine andere, was ich noch hatte, war bei dem Buch, wie heißt das? The Intentional Spinner von Judith Mackenzie McKean habe ich, oder Queen, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Die hat dieses Buch geschrieben. Das finde ich ziemlich gut, sehr ausführlich, relativ technisch auch, bespricht alle möglichen Fasern, die man verspinnen kann und so wirklich relativ tief schürfen. Und da ist hinten auch eine DVD dabei, bei der Ausgabe, die ich habe. Und da haben sie sich vom Verlag was ausgedacht und haben von zwei verschiedenen DVDs, die die Judith Mackenzie McDingster aufgenommen hat, Teile zusammengepackt. So, das ist quasi der Best-of Spinnen-DVD von dieser Frau. Und das Spannende war, dass die Judith völlig anders vorgeht als Rita Buchanan. Die ändert nicht die Art, wie sie spinnt, sondern die dreht immer am Rad rum. Und das war dann das, was ich noch probiert habe. An einem Abend habe ich mich hingesetzt mit meinem Spinnrad und habe alle Wirtel durchprobiert und habe immer die Spannung verändert von der Bremse und habe versucht, immer ganz gleich zu treten und auszuziehen und habe dann geschaut, wie unterschiedlich dann die Wolle wird. Das Interessante war, dass bei mir die Wolle gar nicht so unterschiedlich wird. Ich kann also an dem Rad rumdrehen, wie ich will, offensichtlich. Das macht zwar einen Unterschied, aber nicht so stark, wie das jetzt auf der DVD da gewesen ist. Was für mich dann heißt, dass ich wahrscheinlich doch lernen muss, einmal anders zu spinnen, wenn ich andere Wolle will. Weil allein mit dem Umstellen des Rades ist es da nicht getan. Das war relativ hilfreich. Ich habe dann diesen Workshop noch einen Tag komplett ausgelassen und weiß ich nicht. Also ich habe nicht mehr so viel geschafft, wie ich wollte. Das sozusagen Workshop-Spinnen für mich selber war nicht so super vergnüglich, muss ich sagen. Und da habe ich dann wieder gemerkt, dass ich gerade beim Spinnen einfach nicht so der Technik-Freak bin, der mich hinzusetzen, quasi ein Probestück zu machen, nur um zu sehen, wie was geht und so. Da muss ich mich schon ganz schön hinprügeln. Aber ich habe wirklich tierisch viel gelernt und glaube, dass mir das auch ein ganzes Stück weitergeholfen hat. Sollte ich also vielleicht mich öfter mal hinprügeln, dass ich was lerne. Was hatte ich noch? Ah ja, NaNoWriMo, National Novel Writing Month. Davon hört ihr jetzt wahrscheinlich etwas mehr. Es ist November, National Novel Writing Month hat schon angefangen. Heute ist der 4. Ich habe also schon 3 Tage geschrieben. Ich habe schon am ersten Tag die Geschichte geändert, die ich hätte schreiben wollen. Und und bin auf die übliche Art und Weise mit meinem Roman, den ich da fabriziere, nicht besonders zufrieden. Ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht, deswegen kenne ich das schon. Das ist immer so. Ich schreibe den, dann habe ich einen Tag, wo ich denke, oh, ist ja ganz interessant, die Geschichte. Dafür habe ich dann für jeden solchen Tag drei andere, wo ich denke, oh, das ist totaler Blödsinn, was mache ich das eigentlich? So ein Schwachsinn und so. Also ich sehe das ganz gelassen. Ich habe auch heute das Schreiben schon mal gekippt und gesagt, nee, heute habe ich aber keine Lust, da mache ich nichts. Das ist immer lustig, weil dann muss ich jetzt die nächsten Tage wieder aufholen. Aber das kenne ich auch schon. Erfahrungsgemäß geht's in der zweiten Woche noch. Ende der zweiten Woche mag ich dann gar nicht mehr. Dann schwänze ich dann 2-3 Tage in Folge. Das bringt mich dann so stark zurück, dass ich denke, okay, dieses Jahr schaffe ich es nicht. Ich habe keinen Bock mehr. Das nervt mich dann so. Also an dem Punkt bin ich dann normalerweise schon komplett ungenießbar. Das nervt mich dann so, dass ich mich hinsetze und an 2 aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 3.000 bis 4.000 Wörter schreibe. Dann denke ich, naja, so viel ist es ja jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich mache jetzt ganz schnell fertig, hänge dann irgendwie nochmal mich 2-3 Tage rein und bin dann fertig vorm Termin. So war es bis jetzt jedes Jahr, keine Ahnung. Vielleicht verlasse ich mich dieses Mal zu sehr darauf, dann klappt's nicht. Mal sehen. Die andere Geschichte, die im November läuft und die natürlich jetzt auch schon angefangen hat, ist für diejenigen, die nicht im November einen Roman schreiben wollen, aber gerne stricken, die können sich einen Pulli stricken. Das kann man natürlich jeden Monat machen. Es gibt auch Leute, die sich verpflichten, jeden Monat einen Pulli zu stricken. Ich will immer Sweater sagen, sorry. Diese Aktion für November heißt National Knit a Sweater Month. Da habe ich mich auch angemeldet. Mein National Knit a Sweater Month Pulli ist der Vine Yoke Cardigan, von dem ihr ja schon eine Menge gehört habt. Und da erzähle ich dann später mehr, und zwar, wenn ich euch erzähle, was ich gerade stricke und spinne. Meine aktuellen Strick- und Spinnprojekte. Ich habe die Socken für meinen Mann, Devin in Teal, fertig. Die handgesponnenen Socken, mit denen ich ja auch nur so halb zufrieden war, habe ich komplett aufgezogen. Ich hatte Schwierigkeiten mit dem Muster, das habe ich letztes Mal schon erzählt, weil ich so mitten im Schaft dann mal eben die Methode gewechselt habe, mit der ich verzopft habe, damit es besser ausschaut. Außerdem ist die Wolle tatsächlich um einiges dicker, als ich befürchtet hatte. Deswegen muss ich dickere Nadeln nehmen und weniger Maschen. Ich hatte also den ersten Socken fast bis zur Ferse fertig und hatte kaum noch Wolle übrig von der Hälfte. Das wäre also ganz schön blöd geworden. Dann habe ich jetzt komplett geribbelt, habe die Wolle wieder aufgewickelt und in die Schublade gesteckt. Ich glaube, das ist besser, wenn ich das mal stricke, wenn ich da richtig Lust drauf habe. Maple Wings hängt immer noch in der Küche. Habe ich wahrscheinlich so 2 Reihen gestrickt, wenn überhaupt. Also ich glaube, es wird Zeit, dieses Ding offiziell in den Winterschlaf zu versetzen. Diesen Monat mache ich sicher nicht sehr viel dran, weil jetzt ist ja Pullover-Monat. Apropos Pullover, ihr erinnert euch an den Rolli. Da habe ich ja letztes Mal viel rum erzählt, von wegen Maschenprobe hin und her. Und ich hatte dann ja das Bündchen angefangen und habe gedacht, mache ich das Bündchen fertig, dann probiere ich mal, wie er passt, und dann schaue ich mal. Und noch während ich das überlegt habe, war mir klar, nee, das wird nix. Zip. Ich habe das ganze Ding geribbelt. Das ganze Ding ribbeln hat 1 Stunde gedauert. Also mir war dann auch ein bisschen schlecht. Ich habe dann auch schwer überlegt, ob ich den überhaupt nochmal anfangen will. Habe aber gleich im Anschluss daran wieder angeschlagen. Hab auch schon 5 Reihen. Ja, also das wird noch eine Weile dauern. Das Ding geht mir jetzt langsam echt auf den Senkel. Aber ich weiß auch, wenn ich das irgendwie fertig gemacht hätte und rumgepfuscht hätte, hätte ich es auch nicht angezogen. Also Blödsinn. Ich habe übrigens einen Teil des Rätsels um diese Maschenproben und extreme Länge von dem Pulli enträtselt. Als ich es nämlich wieder angeschlagen habe, habe ich meine Notizen rausgezogen, wo ich aufgeschrieben habe, welche Maße ich will und wie viel Maschen ich dann wie, wo, wann anschlagen und abnehmen und zunehmen muss und so. Und das war so. Ich hatte also eine kleine Skizze gemacht von dem Pulli. Auf der rechten Seite stand die Gesamtlänge 56 cm. Auf der linken Seite stand die Einteilung in bis zur Armkugel, dann bis zur Taille, dann bis zum Schluss. Auf der linken Seite stand 20 cm plus 21 cm plus 25 cm. Ja. Und das ist genau das Problem. Ich war noch nie so gut im Rechnen. 21 plus 25 plus 20 ist nicht 56. Nein, das ist 66 und das sind 10 cm mehr. Und wenn man dann noch lockerer strickt als bei der Maschenprobe, dann kann das schon mal passieren, dass man denkt, der Pulli ist erst bis zur Taille und der Wall ist ja schon so lang, wie er dann insgesamt sein soll. Also das heißt auch, ich kann meine gesamten Berechnungen irgendwie auf den Müll hauen, weil das, also ich weiß nicht, was ich da für einen Aussetzer hatte, ja doch, wie gesagt, rechnen, nicht so mein Ding, alles zweimal rechnen. Und, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, wenn ich das nächste Mal so einen Pulli von oben stricke, dann probiere ich den an, bevor ich da irgendwie, also das dachte ich mir dieses Mal auch, also wenn ich dann den ersten Teil fertig habe, also vom Ausschnitt bis so unter der Armkugel oder so, dann halte ich das wenigstens mal an mich dran, um zu sehen, ob es ungefähr hinkommen kann. Und wenn er dann so eine Spur zu kurz ist, dann müsste es eigentlich hinhauen, denn der wird ja noch ein bisschen länger beim Waschen, wahrscheinlich. Als Ausgangsmaschenprobe habe ich jetzt die genommen, die ich quasi bei dem letzten fast fertigen Pulli hatte. Das weiß ich, das ist quasi ungewaschen schon mal hilfreich. Okay, das waren die Sachen, von denen ich euch schon erzählt hatte. Dann habe ich einen Haufen Sachen neu angefangen. Neuanfangen macht ja immer Spaß. Also erstens mal habe ich endlich die Handschuhe für meinen Mann wieder angeschlagen. Ich habe jetzt neue Wolle gekauft, die dünner ist und hoffe, dass die Handschuhe dann passen. Ich mache, wie heißen die, Lotus Leaf Mittens von Elli Stubenrauch in Grau und Türkis. Mein Mann hat ein echtes Faible für Türkis, hat außerdem eine blaue Winterjacke und nachdem ich ihm ja eine hellgraue Mütze gestrickt habe, kriegt er jetzt Handschuhe in demselben Hellgrau mit so, es ist eigentlich nicht Türkis, es ist mehr so Petrol, Dunkeltürkis, ja. Das macht Spaß bis jetzt, ist aber was, wo man tierisch aufpassen muss. Das Muster hat nicht so kleingliedrige Wiederholungen oder so, sondern da sitzt man dann und denkt, okay, also 3 grau, 7 grün, dann wieder 2 grau und dann, ups, wo bin ich jetzt? Und da bin ich also nicht so wahnsinnig weit gekommen bis jetzt. Vor allen Dingen ist das Bündchen schickerweise auch noch so gemacht, dass man immer die Kontrastfarbe in der da links stricken muss. Und bei dieser Gelegenheit habe ich dann gelernt, wie man auf englische Weise linke Maschen strickt. Also ich habe normalerweise, wie die meisten deutschen Stricker, den Faden in über der linken Hand, also beim linken Zeigefinger, und habe mir fürs zweifarbige Stricken dann irgendwann letztes Jahr beigebracht, wie man das auch anders macht mit dem Faden über dem rechten Finger und dann so da rein rumschlingen und so. Und das mache ich bei Zweifarben, das finde ich irgendwie ziemlich cool, also sehr meditativ, aber man kann daneben nicht viel anderes machen, muss man auch dazu sagen, weil man einfach beide Hände immer permanent fest hat. Ich muss immer schauen, dass ich genug trinke, wenn ich zweifarbig stricke, weil ja meine rechte Hand auch da so eingebunden ist. Und das hatte ich bis jetzt eben nur rechts gemacht, weil man ja normalerweise diesem zweifarbigen Muster vereilmäßig immer in die Runde strickt, immer rechts. Und auf einmal stehe ich da und muss jetzt auf englische Art linke Maschen stricken. Ist sehr lustig. Aber das habe ich jetzt auch schon hingekriegt. Und keine Ahnung. Aber auch die sind jetzt für November wegen dem National Knit a Sweater Month und Romanschreiberei so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Dann wollte ich gerne noch ein Projekt haben, so ein einfaches, kleines, nettes zum Mitnehmen. Habe ich mir gedacht, verbrate ich jetzt meine letzte Drachenwolle. Ich habe nochmal welche mit Bambus und Seide oder Seide und Bambus, keine Ahnung, was davon mehr drin ist, gekauft und mache mir daraus eine Ishbel. Da habe ich angeschlagen, dann habe ich irgendwie 3 Tage gestrickt wie eine Blöde und das liegt jetzt auch so darum. Das wird auch noch eine Weile da liegen, das ist schon klar. Und meine Volkshochschulkurs Projektsocken sind in der Spur. Also ich bin immer noch den Teilnehmerinnen 1-2 Socken voraus. Das ist also alles cool. Diese Woche sind hier Herbstferien, deswegen war auch kein Kurs. Ist alles etwas langsamer. Dann war da die Sache mit den UFOs. Ja, genau. Vorletzte Sendung habe ich euch erzählt, was ich alles für unfertige Dinge da rumlungern habe. Und ich kann es euch sagen, es ist total irre. Die sind alle fertig. Absolut, komplett. Ich habe kein einziges UFO mehr. Nada. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal so war. Das ist auf jeden Fall ziemlich lange her. Ich hatte da Slinky Ribs in Orange. Ich habe den Fäden jetzt einfach so lala vernäht und die Knöpfe da dran gefummelt und so. Auch wieder nicht super perfekt, aber ich habe beschlossen, es muss jetzt gut genug sein, weil ich sonst die Krise krieg. Hab das Ding anprobiert, der ist untenrum etwas eng, ist irgendwie klar. Das Muster sieht vor, dass der Pulli ab der, ist ja so unterm Busen oder so, geht der relativ gerade runter. Ich gehe nicht von dieser Stelle gerade runter. Weiß nicht, vielleicht spanne ich den nochmal. Außerdem weiß ich nicht, was ich da drunter ziehen soll, denn der hat einen riesen Ausschnitt. Der bedeckt zwar alle wesentlichen Teile, aber das ist mir doch ein bisschen heftig. Ich muss nochmal ausprobieren, mit was ich das dann kombiniere. Der passt aber ansonsten wunderbar. Und da, wo er mir jetzt gerade am Po ein bisschen eng ist, da könnte ich den auch nochmal locker ein bisschen ziehen. Dann hatte ich Laminaria aus Merino-Seide von Spinning Martha. Den habe ich jetzt einfach so gelassen, den habe ich gespannt. Wunderschön geworden. Fotos habe ich davon noch keine gemacht. Die psychedelische Liesel war ein echter Volltreffer, das hätte ich nicht gedacht. Die lag da so ungespannt und habe gedacht, oh nee, das ist nix und zu klein und passt nicht und zu bunt. Und die habe ich jetzt schon dreimal angehabt. Ich habe immer noch keinen Knopf dran genäht. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich die verschließen will. Ich habe eine unglaublich riesengroße Nilpferdbrosche, die habe ich jetzt immer dazu benutzt, das Ding zuzumachen. Aber mein Mann hat mir schon gesagt, das sei nicht günstig, diese Brosche wäre zu groß. Und dann hatte ich noch einen Damson, der habe ich fertig gemacht. Der ist viel größer geworden, als ich gedacht habe. Da bin ich auch richtig froh damit. Den habe ich, glaube ich, sogar fotografiert. Stellt euch vor. Genau. Das war's schon. Ja, Wahnsinn. Gut. Genau. Ach, Spinnprojekte habe ich ja auch noch. Siehste, ich wusste, ich habe was vergessen. Ich habe sogar an meinem Seidenspindelprojekt etwas weiter gesponnen. Kurz nachdem ich das Ding also weggepackt habe, weil ich dachte, das wird jetzt erstmal sowieso nichts, habe ich es dann auch wieder rausgeholt. Und dann habe ich Fasern bestellt für Snapdragon Tam und Snapdragon Flip-Tops von Isolda Teague. Das wird also wieder mal so ein Spaß, wo ich versuche, quasi genau auf eine bestimmte Maschenprobe hinzuspinnen. Bin mal gespannt. Die Wolle ist total, total schön. Merino-Seide, orange, meliert. Und ich glaube, dass das viel Spaß machen wird, das zu machen. Und wenn ich es ganz gut hinkriege, dann mache ich mir da auch noch ein passendes Tuch. Ich habe eine neue Winterjacke in einer anderen Farbe und es wäre ganz günstig, wenn ich das bald hinkriegte, aber naja, schauen wir mal. Okay, das war so der Bericht. Alle losen Enden verendet. Gut, dann kommen wir jetzt zum Thementeil des Podcasts. Unser heutiges Thema ist Strickgenuss. Oder wann macht Stricken Spaß? Wir gehen ja alle davon aus, dass wir deswegen stricken, weil uns das Spaß macht. Denn billiger als Kleidung zu kaufen ist es inzwischen nimmer. Und ich weiß nicht, also Leute, denen das keinen Spaß machen würde, die würden sich dann damit wahrscheinlich nicht so intensiv beschäftigen. Eigentlich wollte ich das Thema nehmen, Produkt- oder prozessorientierte Stricker. Das ist ja immer so eine Frage, ob man jemand ist, der strickt, weil er den Akt des Strickens so schön findet, oder ob man jemand ist, der strickt, weil er hinterher unbedingt das Endprodukt haben will. Ich habe aber immer das Gefühl, das ist so eine leicht künstliche Einteilung, denn im wirklichen Leben fallen die Leute natürlich nicht in entweder die eine oder die andere Kategorie, denn Leute, denen es ums Endprodukt vor allen Dingen geht, wenn die das Stricken an sich gar nicht mögen würden, dann würden sie wahrscheinlich schauen, dass sie sich so ein Teil kaufen könnten, anstatt sich hinzusetzen, Stunden um Stunden, und das selber herzustellen. Und auf der anderen Seite, ich kann mir auch niemanden vorstellen, den es nur um das Stricken als Prozess geht. Das wäre quasi jemand, der 20 Jahre lang denselben Schal strickt oder so. Wobei bei meinen letzten Abenteuern mit Pullovern und so könnte man ja meinen, ich bin auch so jemand. Früher hätte ich immer gesagt, ich bin komplett produktorientiert. Ich will einen grünen Pullover, der genau so ausschaut und dann setze ich mich hin und mache den. Mein Problem ist immer, dass dann hinterher der grüne Pullover doch nicht so ausschaut, wie ich den wollte. Dann habe ich lange Jahre damit verbracht, einfach mich damit zufrieden zu geben, zu sagen, okay, das wird sowieso nichts. Und dann habe ich das Stricken mehr oder weniger aufgegeben, muss ich sagen. Dann habe ich wieder eine Phase erreicht, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, das ist doch bloß Strickzeug, das muss doch zu machen sein. Und dann habe ich Zeug einfach so lange immer wieder gestrickt, bis ich zufrieden war. In der Phase bin ich im Wesentlichen noch. Und dann habe ich gemerkt, dass es irgendwie auch wurscht ist, ob ich jetzt einen ganzen Rolli nochmal stricke, weil ich stricke sowieso immer irgendwas. Es ist zwar nicht egal, was ich stricke, denn Spaß sollte es machen, aber nach dem Strickstück ist vor dem Strickstück. Es ist nicht so, als ob ich den Pulli fertig mache und dann da sitze und denke, super, jetzt ist er fertig und das war's jetzt. Sondern dann ziehe ich ja gleich los und fange neun an, mindestens. Also momentan habe ich ja zwei in Arbeit. Ich habe übrigens nur als kleine Randbemerkung, die jetzt gar nicht zum Thema gehört, meine nur so viel Projekte wie Strickbeutelregel nicht gebrochen. Ich habe nämlich noch einen Strickkorb, da ist jetzt der Rolli drin und da war vorher nichts. Tja, also nur so der Form halber. Ansonsten hätte ich eine neue Tasche kaufen müssen, ich weiß schon. Ja, genau, also ich konnte selber eigentlich nie so richtig einschätzen, gehöre ich jetzt zu den Leuten, die stricken, weil das Stricken an sich ihnen Spaß macht oder die stricken, weil sie dann hinter das fertige Produkt möchten. Denn dass ich wieder zu stricken angefangen habe vor ein paar Jahren, also so richtig und nicht nur so, ja, da liegt noch ein halber Socken im Strickkorb, das lag schon auch daran, dass ich losgezogen bin und wollte mir eine Winterstrickjacke kaufen aus Wolle und die gab es nicht. Also ich habe jetzt nicht in die ganz teuren Geschäfte gekauft, denn ich habe geschaut, denn ich habe mir sagen lassen, es gibt da noch was in Kaschmir und so. Ich habe einfach in normalen Geschäften geschaut und habe gedacht, es muss doch einen Pulli oder eine Strickjacke geben aus richtiger, echter Wolle und nicht aus Poli. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Das war einfach nicht aufzutreiben. Das war alles Polyacryl und sorry, Polyacryl ist mir im Winter nicht warm genug. Ich friere wie ein Schneider. Ich trage 2 Lagen Schurwolle, wenn es muss, oder auch 3. Nee, geht nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn das so ist, gell, dann setze ich mich eben hin und strick was. Könnt ihr mich alle mal. So ging das wieder los. Und das geht mir immer noch so, dass ich eben sage, eigentlich bräuchte ich einen Rolli, so einen ganz schlichten, der zu allem passt. Oder eigentlich könnte ich noch eine Strickjacke brauchen. Aber es gibt auch die anderen Dinger, die ich sehe, wo ich denke, boah, haben, wollen, da, toll. Ich wusste nicht, dass man 20.000 Paar selbstgestrickte Socken brauchte, bis ich irgendwie süchtig wurde nach Sockenmustern und handgefärbter Sockenwolle und so. Und es ist natürlich völlig klar, dass ich jetzt überhaupt nichts anderes mehr trage als selbstgestrickte Socken in allen Varianten. Also so ein bisschen so eine Sache. Der Bedarf wird dann irgendwie auch größer. Also früher war ich mit 3, 4 Paar Wollsocken völlig zufrieden. Inzwischen habe ich 15 und jetzt geht's langsam. Gut. Genau, also die Frage Prozess, Produkt ist so eine Sache. Es ist aber auch so bei mir jetzt, das Endprodukt alleine reicht auch nicht. Also bestimmte Dinge kann ich nicht stricken, die finde ich entweder zu fummelig oder zu langweilig und dann werden die auch nie fertig. Das hat also auch keinen Zweck. Also für mich muss das ein bestimmtes Verhältnis sein zwischen Spaß während des Strickens und auch ein Teil, was ich hinterher brauchen kann. Das mit dem Teil, was ich hinterher brauchen kann, habe ich jetzt gemerkt, weil ich komplett süchtig war aufs Tücherstricken. So wie viele, fängt man mal an, kann man nicht mehr aufhören. Und ich habe ja schon öfter gesagt, ich habe das Gefühl, das ist so wie Computerspiele spielen oder so. Also ich habe dann teilweise da gesessen und habe, weiß nicht, 8 Stunden am Stück gestrickt samstags und dann sonntags nochmal 6 oder so, bis mir alles wehtat und mir die Augen geflimmert haben und so, weil ich das unbedingt, ah, das war. Und irgendwann hatte ich dann den ganzen Schrank voller Tücher und irgendwann hatte dann so jede Frau, die ich irgendwie halbwegs kenne, mit der ich verwandt bin oder so, die hatte auch noch ein handgestricktes Tuch von mir. Dann habe ich angefangen, die Wolle auch noch selber zu spinnen, damit es ein bisschen länger dauert. Und jetzt auf einmal stehe ich da. Alle haben Tücher. Ich habe wirklich genug Tücher. Jetzt weiß ich nicht. Momentan ist mein Wille zum Tuchstricken etwas erlahmt. Deswegen hängt da auch mein Maple Wings Tuch da so ein bisschen doof rum, weil weiß ich, den lege ich dann einfach oben auf den Stapel mit den handgestrickten Tüchern. Und dann ziehe ich mal an und dann, ich weiß nicht. Also deswegen, für mich muss ich das schon auch die Waage halten. Also wenn das wirklich niemand brauchen kann, dann mag ich es auch wieder nicht stricken. Wie angenehm es sein kann, sich nur auf das Stricken als Prozess zu konzentrieren, ohne darüber nachzudenken, was das werden soll und so, habe ich erlebt, als ich vor einem Jahr war das genau, an der VHS einen Kurs gehalten habe über Strickmeditation, über Mindful Knitting. Und zwar haben wir da das Stricken als Fokus genommen für Achtsamkeitsmeditation. Das ist eine Sache, die kommt ursprünglich aus dem Buddhismus, also die Achtsamkeitsmeditation jetzt. Und in der ganz einfachsten und ursprünglichsten Form setzt man sich hin und konzentriert sich nur auf seinen Atem. Und dadurch, dass man versucht, sich nur auf seinen Atem zu konzentrieren, das funktioniert nie, aber versucht, je mehr man das schafft, desto ruhiger und ausgeglichener und zufriedener wird man. Das ist total verrückt. Das ist vor allen Dingen besonders interessant für jemanden wie mich, der einen Geist hat, der nie Ruhe gibt und die ganze Zeit wie so ein Hamster im Rad in der Gegend rumsaust. Wenn man sich dann da hinsetzt und versucht, sich nur auf seinen Atem zu konzentrieren, wird einem erstmal klar, wie viel Hamsterrad man da so im Kopf hat. Aber manchmal, so ganz manchmal für eine halbe Sekunde, ist dann richtig Ruhe und man konzentriert sich wirklich nur auf seinen Atem oder aufs Stricken oder verschiedenste Dinge, die man da machen kann. Und das ist richtig toll. Und deswegen habe ich eben auch gedacht, würde ich da gerne einen Kurs halten. Ist, glaube ich, auch relativ gut angekommen bei den Teilnehmern. Also kann ich auch nur empfehlen, das ist quasi so das ganz andere Ding. Also anstatt immer komplizierter, immer mehr Löcher, immer mehr Zöpfe, immer mehr Farben und so, sich einfach hinsetzen und einfach nur einstechen, mal Faden holen, durchziehen, Masche runter, einstechen, ganz langsam. Und das ist auch richtig schön. Wobei ich sagen muss, ich bin so ein unruhiger Mensch. Also für mich braucht es schon einiges, um mich da so richtig zu konzentrieren. Dann war es bei mir immer so, Strickgenuss ist unser Thema, dass ich eigentlich immer mehr Sachen stricken wollte, die immer komplizierter waren. Also habe ich mir immer Sachen rausgesucht, die eine ganz ungewöhnliche Konstruktion haben oder Lochmuster oder Zöpfe oder mehrere Farben oder irgendeine Technik, irgendwas Neues, irgendwas Spannendes. Vor allen Dingen Sachen, die ungewöhnlich konstruiert sind, die reizt mich immer total. Und dann habe ich aber gemerkt, ich muss wirklich ein bisschen aufpassen. Ich habe mich dann voll geballert mit hochkomplizierten Stricksachen und hatte dann nichts mehr, wo ich einfach mal so ganz in Ruhe rechts geradeaus vor mich hinstricken kann. Und manchmal brauche ich das auch. Und gerade momentan ist in meinem Leben wieder eine Phase, wo ich merke, es ist alles ziemlich viel. Habe ich auch schon öfter gesagt, Kind, Haushalt, Beruf, noch ein Beruf, Blog, Podcast, Schreiben, Spinnen, Stricken und so. Da ist es dann manchmal ganz nett, wenn man sich einfach hinsetzt und einfach nur ein paar Socken ganz glatt rechts gerade ausstrickt, ohne nachdenken und so. Und das ist dann wunderbar. Wenn ich sowas stricke, dann habe ich aber immer gerne auch eine besondere Wolle. Deswegen mache ich ganz gerne relativ einfache Projekte aus selbstgesponnener Wolle, weil mir geht es so, wenn ich Wolle habe, die ich selber gesponnen habe, da ist wirklich jede Masche ist eine Freude, gell? Was total verrückt ist. Ich verstehe es ja selber nicht. Also die Wolle ist dick und dünn und weiß nicht, ganz unegal. Und jetzt momentan stricke ich ja den Vine-Yoke-Cardigan. Habe ich das eigentlich erzählt eben? Naja, auf jeden Fall, diesen Cardigan habe ich jetzt endlich angefangen. Und der geht super flott von der Hand. Der hat wird quer gestrickt und hat da nur so 80 Maschen oder so. Also und dann ist ja nicht so, ich habe Socken mit 60 Maschen und so und da strickt man dann irgendwie 20 rein, dann hat man mal oben das Bündchen fertig. Aber wenn ich bei der Strickjacke jetzt 20 Reihen stricke, habe ich schon das halbe Vorderteil oder so. Das ist Wahnsinn. Also ich habe jetzt 3 Tage gestrickt, die Vorderfront ist fertig und der erste Ärmel. Wahnsinn. Ja, genau. Also, wie gesagt, die Wolle, ich rätsel da immer, weil so richtig was Besonderes ist sie dann irgendwie auch nicht. Aber auf eine andere Art und Weise sehr besonders. Und wie gesagt, das macht das Stricken für mich auch immer zu was ganz Besonderem. Genau, mir sind jetzt gerade die Adjektive ausgegangen, sorry. Also, das sind dann so Projekte, wo ich mich auch wieder mehr darauf konzentriere, mal was Einfacheres zu machen und nicht immer 25.000 Muster und immer mein Hirn anstrengen und Reihen zählen und Maschen zählen und lauter Markierer und so, sondern einfach mal was nehmen und einfach mal geradeaus stricken, nicht nachdenken. Nicht-Nachdenken-Projekte sind für mich auch immer Spinnen. Also Spinnen an sich ist auch was, wo man eben nicht nachdenkt, wo man einfach immer dieselbe Handbewegung macht und so. Aber es soll ja um Strickgenuss gehen und nicht Spinngenuss. Anderer Genussfaktor ist auch die Sache mit den Farben und das ganz Taktile auch von der Wolle. Also bei mir ist meistens Wolle. Ich stricke relativ wenig mit Seide oder Baumwolle oder Acryl oder so. Es ist fast immer Wolle. Und dann eine zu haben, die so besonders weich ist oder die so besonders schöne Farben hat oder so. Das habe ich letztens auch bei irgendwas gehabt. Ich habe so vor mich hingestrickt und dann habe ich so alle paar Reihen, habe ich es dann so hingelegt und habe es angeschaut und dachte, das ist so richtig schön. Nur so die Farben. Und die Wolle ist so weich und das hat mir richtig gut gefallen. Und das merke ich dann immer. Das ist dann so wirklich das volle Genussstricken. Hinsetzen und 2 Reihen stricken und denken, ach, das ist aber schön, ach, das macht aber Spaß und so. Das ist toll. Ich habe aber teilweise auch so Phasen, wo ich dann in die volle Strickbesessenheit komme. Das fängt meistens mit was an, wo ich denke, ach, das ist aber schön, ach, das macht aber Spaß. Und dann gehe ich da immer weiter rein und immer weiter rein und immer weiter, und dann höre ich nicht mehr auf. Und dann merke ich, wie ich versuche, irgendwie da gegen die Zeit anzustricken oder so. Das muss jetzt weitergehen. Und dann stricke ich total schnell und völlig verbissen und Wahnsinn. Also es ist erstaunlich, dass ich da nicht mehr Fehler mache. Wobei, ich muss dazu sagen, ich mache immer Fehler. Man muss man auch gar nicht irgendwie in Panik ausbrechen oder so. Das gehört einfach dazu. Ich habe letztens bei der Yarn Harlot gelesen. Also Leute, die wirklich gut und lange stricken, die machen nicht weniger Fehler als Anfänger. Die machen größere Fehler schneller als die Anfänger. Die Erfahrung zeigt sich bloß darin, dass man dann schneller weiß, wann man was wieder aufzieht, wie man es reparieren kann oder wie man pfuschen kann, dass es keiner merkt. Ich stelle das auch in den Kursen immer wieder fest. Also Leute, die erst anfangen, die denken, oh, ich kann das nicht, oh, jetzt habe ich das falsch gemacht und so. Und diesen Leuten muss ich dann immer erzählen, dass ich regulär meistens für ein paar Socken mindestens 3 Socken stricken muss, damit ich hinterher 2 habe, die okay sind, weil ich immer irgendeinen doofen Fehler mache, wo ich dann einen halben Socken wieder ribbeln muss. Das ist total nervtötend, ich kann es nicht ändern. Strickgenuss war auch ein Thema, was mir eingefallen ist, weil damals, als ich gemeint habe, dass mit dem Stash und so, warum die Wolle immer mehr wird und so, da hat die Frau Schlamuser gemeint, dass das alles auch daran liegt und dass das Stricken dich macht, dass Leute, die gern stricken, Genussmenschen wären und dass die so sinnlich werden und deswegen auch gerne essen. Und da muss ich sagen, da bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Also nicht, dass Leute, die stricken, nicht Leute wären, die sinnliche Genüsse zu schätzen wissen, ist, glaube ich, unbesehen. Aber ich merke das selber, man muss ein bisschen schauen mit der Grenze zwischen Genuss und zu viel. Das ist so, wie mit der Schokolade. Ein Stück Schokolade schmeckt super. Zwei Stücke Schokolade schmecken auch noch super. Eine ganze Tafel Schokolade schmeckt nicht mehr besser als ein Stück oder zwei Stück Schokolade. Von der fühlt man sich hinterher bloß bläh. Aber ich muss dazu sagen, ich gehöre auch zu den Leuten, die dann immer die ganze Tafel essen und das Gefühl haben, wenn sie jetzt die nächste anbrechen, dann schmeckt vielleicht das nächste erste Stück so gut wie das allererste. Aber ich lerne das langsam, ich werde auch langsam erwachsen. Nein, nur das erste Stück schmeckt so gut wie das erste und das zehnte schmeckt auch nicht. Nee, kann man sich eigentlich schenken. Aber wie gesagt, ich übe noch. Und so ist es, glaube ich, auch ein bisschen mit der Wolle und mit den Strickprojekten. Also zu wenig ist nichts, zu viel ist nichts. Irgendwas dazwischen ist genau richtig. Und das irgendwas dazwischen scheint auch für jeden ein bisschen anders zu sein. Ich habe letztens einen anderen Podcast gehört, Yarngasm, glaube ich. Und die sagte, boah, sie hat totale Statitis, sie hat 4 Projekte auf den Nadeln. Ich sage, muss, ja, 4, wenn ich nur 4 habe, bin ich ganz happy. Wobei ich gerade auch wieder überlege, ob es nicht besser wäre, das doch noch ein bisschen weiter zu reduzieren, weil ich auch merke, wenn ich weniger habe, dann verteilt sich quasi meine Strickzeit eher auf einen Teil anstatt auf 4 und dann habe ich subjektiv das Gefühl, dass die schneller fertig werden. Ich weiß aber auch, wenn ich nur 1 habe, das ist ganz übel, wenn ich dann bei diesem einen Projekt an einem Punkt bin, wo es nicht weitergeht oder wo ich Mist gebaut habe und ich weiß, ich müsste jetzt schauen, was da los ist und vielleicht wieder ribbeln oder auch nicht und ich weiß nicht und so. Und dann kann das auch schon mal passieren, dass das 4 Monate da rumgammelt und ich mache gar nichts. Und so gesehen ist mir meine mehrere Projekte-Taktik lieber. Für mich vergrößert es also den Strickgenuss, wenn ich mehrere Projekte habe. Aber wenn es mehr sind als 4 oder 5, dann wird es wieder weniger. Genau. Bei der Frage Strickgenuss frage ich mich auch immer wieder, was ist quasi so die allerbeste, das Allerschönste, wo man strickt. Ich weiß nicht, ob ihr Dornröschenwolle kennt. Die hat so ein, das ist also eine Handfärberin und die hat auch Spinnfasern und die verschickt so ein Newsletter und am Ende vom Newsletter ist immer ein Foto von einer Bank in der Natur oder so und dann sagt sie, wünscht sie uns quasi immer, dass wir ein schönes Plätzchen zum Stricken haben. Ich bin ja jetzt nicht so der Draußen-Typ, ich stricke lieber drinnen und mein absolut idealer Platz fürs Stricken ist, ich habe so einen Ohrensessel mit so einem Fußhocker und das ist super bequem und da stricke ich auch am liebsten. Das Problem ist bloß, wenn ich was habe, was jetzt so viel Strickschriften hat oder so zum Beispiel Lace-Tuch, das mache ich lieber am Küchentisch. Wir haben eine Küchenbank und einen Tisch und da sitze ich dann auch immer schön bequem und da ist Platz für meinen Tee und für das Strickzeug und für die ganze Anleitung und so. Das ist auch wunderbar. Aber ich glaube, mein absolut idealer Ort zum Stricken ist dieser Sessel. Ich sitze da bloß relativ selten zum Stricken drin, denn der Sessel ist jetzt in dem Zimmer, wo der Fernseher steht. Da komme ich immer nur jeden zweiten Abend hin, weil ich sonst Wache schieben muss bei meinem Sohn. Und dann sitze ich dann da eine Stunde und das war's. Also am meisten stricke ich tatsächlich in der Küche, was irgendwie beunruhigend ist. Aber gut, kann sich auch wieder ändern. Also für mich ist das Stricken als, wie soll ich sagen, so dieses Bewegungsablaufmäßige, dieses sich ständig wiederholende Gleichmäßige, das finde ich auch sehr angenehm und beruhigend. Und das macht mich auch zu einem geduldigeren Menschen. Also viele Leute sagen das ja, wenn sie dann, also ich habe zum Beispiel ein echtes Problem mit Smalltalk oft. Und wenn ich zu so Verwandtentreffen gehen oder sowas, das kriege ich ja fast nicht auf die Reihe. Aber wenn ich dann da weil sitze und so vor mich hin stricke, dann kann ich auch mich mit allen wunderbar unterhalten und wunderbar zuhören. Und das ist dann echt ganz klasse. Und genau. Es hat echt viele Aspekte, gell? Strickgenuss. Taktil, Farbe, Form, dann Nadeln, wie die sich anfühlen. Ich stricke momentan relativ viel mit Holznadeln. Das habe ich früher auch nie gemacht. Ich finde es sehr angenehm an den Händen auch. Ich war davor so ein Adi-Schnellstricknadel-Fan, weil die sind eigentlich auch super. Ich benutze die immer noch, aber irgendwie mit den Holznadeln, das hat es mich jetzt gerade so gebissen. Also Wenn ich mir was Gutes tun will, stricke ich mit Holz. Habt auch das Gefühl, dann tun mir die Hände weniger schnell weh. Keine Ahnung, ob es stimmt. Ja, genau. Also ich glaube, da muss ich noch ein bisschen länger drüber nachdenken, was am Stricken schön ist und so einen Genuss macht. Ich denke über sowas auch deswegen so viel nach, weil mein Mann das ja gar nicht versteht. Also wir haben viele gemeinsame Interessen. Stricken, Spinnen, Nähen gehört definitiv nicht dazu. Und da sitze ich halt mit jemandem, der sagt, ja, warum machst denn du so einen Aufwand für Kleidung? Und ich habe den angeguckt und gedacht, wie bitte? Kleidung? Nee. Also irgendwie geht's ja um was völlig anderes. Geht ja nicht um Kleidung. Nee. Es geht um Strickgenuss. Okay, damit will ich es heute mal gut sein lassen. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde. Ich habe hier mit Lux-Augen auf meine Uhr geschaut, dass ich euch nicht wieder so voll blubber. Das war das Ende der heutigen Sendung. Ihr findet meinen Blog unter creativemother.de und könnt mich per E-Mail erreichen unter creativemother@web.de und auf Twitter bin ich freejazzmama. Und für diejenigen unter euch, die NaNoWriMo machen, da bin ich auch freejazzmama. Ich weiß noch nicht, wann ich mich wieder melde. Es wird wahrscheinlich jetzt im November und Dezember ein bisschen weniger häufig sein, weil da erfahrungsgemäß immer tierisch viel los ist. Aber ich schau mal, dass ich mich bald wieder melde und wünsche euch frohes Stricken. Ciao. Musik